Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Jessica.
Und ich bin Steffen.
Steffen, heute wollen wir ein wichtiges Thema besprechen, nämlich das Thema Sprache im Unterricht.
Genau, und dabei soll es um Fachsprache gehen und um Bildungssprache und Alltagssprache und ja, die vielen verschiedenen Sprachen, die im Unterricht gesprochen wird. Als Einstieg hatte ich mir ein kleines Beispiel überlegt, und zwar: Stell dir vor, du teilst Arbeitsblätter aus, dort sind Arbeitsaufträge drauf, die Kinder lesen sich das durch und beantworten dann Fragen zu Sachtexten. Ein Kind füllt das aus, hat alles richtig, geht zu dir, gibt dir das Blatt ab und du stellst ihm die Frage: Erklär mir das mal. Was passiert dann?
Na, ganz oft entsteht dann Stille. Oder der Satz fällt, ich weiß es nicht, oder naja, man macht es so. Das sind meistens so die typischen Antworten, die man bekommt.
Aber also woran liegt es? Liegt es daran, dass das Thema nicht verstanden wurde oder dass das Kind nicht in der Lage ist, das mit eigenen Worten zu erklären?
Naja, ich glaube, viele Kinder verstehen mehr, als sie tatsächlich auch zeigen können, aber sie scheitern tatsächlich dann an der Sprache.
Gut, also du sagst, sie scheitern an der Sprache, aber wenn jetzt dieses Arbeitsblatt, was wir hatten, ja diese ganzen Begriffe beinhaltet und erklärt, lernt das Kind dann nicht automatisch die Begriffe mit dem Sachverhalt?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir erklären die Inhalte, wir geben Aufgabe auf, wir erwarten Antworten und gehen tatsächlich dann meistens stillschweigend davon aus, dass sich die Sprache automatisch mitentwickelt. Und das ist genau tatsächlich falsch. Also Fachsprache ist kein Nebenprodukt des Unterrichts.
Obwohl es ein zentraler Bestandteil vom schulischen Erfolg ist.
Korrekt.
Gut, aber wenn es sich nicht automatisch mitentwickelt, was kann man da machen?
Na, Fachsprache muss explizit mit aufgebaut werden, also tagtäglich. Es ist auch im Beschluss der KMK aus 2019 explizit vorgegeben. Also Bildungssprache ist eine zentrale Voraussetzung für schulischen Erfolg und das muss geschult werden. Wir können nicht irgendwie davon ausgehen, dass es im Laufe des Tages irgendwie am Rande passiert, sondern es ist ein fester Bestandteil des Unterrichts. Die KMK 2019 beschreibt auch tatsächlich, was sprachliche Bildung ist, und da steht tatsächlich dann: Sprachliche Bildung erfolgt alltagsintegriert, aber nicht beiläufig, sondern gezielt. Sprachliche Bildung bezeichnet alle durch das Bildungssystem systematisch angeregten Sprachentwicklungsprozesse und ist allgemeine Aufgabe im Elementarbereich und des Unterrichts in allen Fächern.
Bevor wir uns jetzt nochmal näher angucken, wie man die Bildungssprache gezielt schult, lass uns doch mal auf den Unterschied zwischen Alltagssprache, wo ich denke, dass die Kinder das meistens können, und die Bildungssprache angucken. Ich denke, wir beginnen am besten mit der Alltagssprache. Wodurch zeichnet sich die aus oder wie wird die überhaupt erstmal definiert?
Die Alltagssprache ist die Sprache, die Menschen in alltäglichen Situationen verwenden, um sich spontan zu verständigen. Sie ist stark an konkrete Situationen gebunden und oft einfach weniger präzise oder weniger strukturiert, zum Beispiel.
Was sind so Merkmale von Alltagssprache?
Kurze, einfache Satzstrukturen, viele unvollständige Sätze, stark kontextgebunden, wenig fachliche Begriffe und häufig mündlich und spontan.
Was sind dann zum Beispiel Beispielsätze?
Na, die fangen meistens an mit: Ich glaube, das ist so, oder das ist mehr, oder das passt nicht. Die Kinder können erzählen, sie können berichten, sie können sich verständigen tatsächlich. Also es kann sein, dass ein Kind sprachfähig ist, also sehr sprachfähig, und trotzdem im Unterricht scheitert.
Okay, also das Beispiel, du hattest jetzt gerade gesagt, das ist mehr. Wenn man jetzt zum Beispiel Zahlen vergleicht, größer, kleiner, gleich, dann würde ein Kind sagen, wenn du jetzt fragst, wir haben die 5 und die 7, dann würde das Kind sagen, das ist mehr, und auf die 7 zeigen.
Genau.
Und das ist dann aber nicht Bildungssprache, sondern das Kind drückt diesen mathematischen Sachverhalt in Alltagssprache aus.
Genau.
Okay.
Korrekt.
Dann lass uns nochmal auf die Bildungssprache gucken. Was ist da die Definition?
Die Bildungssprache laut KMK bezeichnet die sprachlichen Mittel, die nötig sind, um Wissen aufzubauen, zu erklären und über komplexe Inhalte zu sprechen oder zu schreiben. Also sie ist deutlich präziser, abstrakter und stärker strukturiert als die Alltagssprache zum Beispiel. Der Sprachdidaktiker Joseph Leisen beschreibt Bildungssprache als die Sprache, mit der fachliche Inhalte verstanden, dargestellt und strukturiert werden zum Beispiel.
Was wären da Beispiele von der Bildungssprache?
Typische Merkmale der Bildungssprache sind zum Beispiel vollständige und komplexe Sätze, Satzstrukturen, präziser Wortschatz, Fachbegriffe, logische Verknüpfungen, also zum Beispiel weil, deshalb, im Gegensatz dazu, abstrakte Begriffe und häufig auch schriftlich oder formal mündlich zum Beispiel.
Also was wären jetzt direkte Satzbeispiele?
Ich vermute das, weil, oder ein Unterschied besteht darin, weil, ich vermute das, weil und so weiter und so fort. Also Bildungssprache ermöglicht es den Schülern, Gedanken zu strukturieren, zu begründen und fachlich zu argumentieren.
Okay, also das heißt, ich hatte ja am Anfang von Nomen und Verben gesprochen, was ja sicherlich dann Fachbegriffe aus dem Bildungsbereich sind. Aber wenn wir über Bildungssprache reden, geht es gar nicht darum, jetzt diese Fachbegriffe zu lernen, sondern tatsächlich komplette Sätze zu sprechen, Dinge zu begründen, sprachlich herzuleiten. Das ist dann eher die Bildungssprache, die sich von der Alltagssprache unterscheidet. Also weniger, wir lernen jetzt Wörter wie addieren, subtrahieren und so weiter, sondern tatsächlich komplexere Zusammenhänge sprachlich auszudrücken.
Genau, also final geht es tatsächlich dann um prozessbezogene Kompetenzen. Also unsere Rahmenlehrpläne sind voll davon und da geht es darum, zu argumentieren, zu modellieren, zu kommunizieren. Und dafür ist eine gewisse Fachsprache notwendig und darauf müssen wir uns einigen. Und es geht nicht darum, dass wir heute eine Stunde haben, wo wir die Fachbegriffe der Addition und Subtraktion irgendwie einführen. Es geht darum, dass wir diese Sprache im Alltag so einbauen, dass es nicht mal eine Stunde ist ab und zu, weil dann geht diese Sprache wieder verloren, sondern es geht darum, dass wir uns auf einen Wortschatz innerhalb der Klasse einigen, womit wir alle kommunizieren. Und wenn wir damit irgendwie kommunizieren, geht es dann weiter und wir können dann argumentieren und wir können modellieren und so weiter und so fort. Und dann gehen diese Gedankenstrukturen irgendwie immer wieder ein Stück weiter. Problem momentan an den Schulen ist, dass einfach viele Kinder auf der Alltagssprache stehen bleiben. Und daher die These. Also ich vermute, dass viele Kinder viel mehr wissen, als sie tatsächlich versprachlichen können.
Weil ihnen einfach die wichtigen Begriffe dazu fehlen.
Genau, denen fehlt einfach die Sprache.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so früh in einer Folge jemals gefragt habe, aber was sagt die Forschung?
Internationale Studien zeigen tatsächlich, dass Sprachbildung der Schlüssel zum Lernerfolg ist in der Schule. Also viele werden sich noch an die erste PISA-Studien aus dem Jahr 2000 erinnern und da war eine riesige Welle. Die Leistung der Schüler war wirklich weit unter dem Schnitt. Die PISA-Studien der OECD zeigen seit der ersten Erhebung tatsächlich im Jahr 2000 sehr deutlich, dass Lesekompetenz eine Schlüsselkompetenz für schulischen Erfolg ist. Wer Texte nicht sicher versteht, hat nicht nur im Deutschunterricht Schwierigkeiten, sondern auch in Mathematik, in Naturwissenschaften, also in allen Fächern. Sprachkompetenz beeinflusst einfach den Lernerfolg und zwar in allen Fächern. Unterschiede im Wortschatz wirken sich ganz stark auf die schulischen Leistungen aus und Sprachbildung ist deshalb dann eine zentrale Aufgabe der Schule. Es sollte nichts dem Zufall überlassen werden.
Also wenn Defizit in der Sprache besteht, Besteht dann auch ein Defizit im Denken?
Denken ist eng an Sprache gebunden tatsächlich. Also lernpsychologisch gesehen sagt man, oh, wer spricht, der denkt. Wenn Kinder keine sprachlichen Mittel haben, können sie einfach Gedanken nicht strukturieren. Und was sie nicht sagen können, können sie auch nicht vollständig denken zum Beispiel.
Wie sieht es dann mit der Unterrichtsqualität aus? Gibt es dann einen Unterschied zwischen dem Unterricht, wo die Sprache gebildet wurde, die Bildungssprache, und wo Alltagssprache verwendet wird?
Die Unterrichtsforschung um Eckhard Klime zum Beispiel zeigt, gute Unterrichtsqualität hängt stark von kognitiver Aktivierung ab. Und genau diese Aktivierung passiert fast immer über Sprache. Und wenn Kinder erklären, also begründen oder ihre Denkwege zum Beispiel beschreiben. Das ist zum Beispiel eine von drei Dimensionen, die festgelegt wurden für guten Unterricht. Und die passieren genau dann über mit Erklären, Begründen, Diskutieren. Und wenn diese sprachliche Handlungen einfach fehlen, dann bleibt Lernen tatsächlich oberflächlich.
Gab es dazu auch Erhebungen im letzten IQB-Bildungstrend?
Genau, also die IQB-Bildungstrends werden die regelmäßig vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen durchgeführt. Und dabei wird überprüft, inwieweit Schüler die von den Kultusministerkonferenz festgelegten Bildungsstandards zum Beispiel erreichen. Also im Fach Deutsch wurden Leseverstehen, Zuhören, Sprachgebrauch und Schreiben unter die Lupe genommen. Der Bildungstrend 2021 zum Beispiel untersuchte die Kompetenz von Schülern am Ende der vierten Klasse. Kannst dich erinnern, über Mathe hatten wir schon gesprochen. Zentrale Ergebnisse, also ein erheblicher Teil der Kinder erreicht die Mindeststandard im Lesen nicht. Leistungsunterschiede zwischen Schülern haben sich vergrößert und sprachliche Kompetenzen hängen stark mit sozialen Herkunft zusammen. Dabei wurde besonders deutlich, dass viele Kinder Schwierigkeiten haben, komplexere Texte zu verstehen, Informationen zu verknüpfen und Inhalte zu interpretieren zum Beispiel. Das bedeutet dann für den Unterricht tatsächlich, dass das Verstehen von Aufgabenstellungen dann schwieriger wird, dass das Beschreiben von Lösungswegen quasi unmöglich wird und dass das Begründen von Ergebnissen erst recht nicht mehr möglich wird. Die Schüler brauchen also im Unterricht gezielte Unterstützung dabei, um einfach diese Fachbegriffe zu verstehen, Zusammenhänge zu erklären und auch Argumente sprachlich zu formulieren. Also sprachliche Kompetenzen sind eine zentrale Voraussetzung fürs Lernen in allen Fächern und das muss in allen Fächern ausgebildet werden.
Wie sieht es dann im Unterricht konkret aus? Also wie sieht es aus, wenn die Kinder Alltagssprache nutzen?
Na, wie sieht es aus? Kurze Sätze, unvollständige Sätze, geben kurze Antworten tatsächlich. Die Lehrkraft bestätigt, ohne zu verbessern zum Beispiel. Also es ist meistens, hat es wenig mit Sprache zu tun, die Kinder sprechen zu wenig. Zu ungenau, man lässt meistens nicht so viel Zeit zum Denken, zum Nachdenken, zum Strukturieren von Gedanken, um die dann mit den richtigen Wörtern auszusprechen. Dafür ist im Unterricht wird einfach zu wenig Zeit gelassen und diese Sprache wird einfach nicht geübt. Das heißt, die Antworten, also das Kind gibt eine Antwort, die Lehrkraft ist damit einverstanden, die Lehrkraft denkt, das Kind hat es verstanden. Aber es gibt keine sprachliche Struktur, es gibt keinen Fachwortschatz, es gibt keine vollständigen Sätze und das Wissen bleibt an der Oberfläche. Wir gehen nicht in diese tiefen Strukturen, die notwendig sind, damit es hängen bleibt.
Also muss man den Kindern eine Gesprächskompetenz beibringen, damit das Lernen verbessert wird.
Genau, also zum Lernen brauchen wir dann vollständige Sätze, wir brauchen Begründungen, wir brauchen Denkwege, wir brauchen eine Sprache, eine gemeinsame Sprache, damit wir uns alle verständigen können im Unterricht. Und die Studien haben es ja gezeigt, also kognitive Aktivierung verläuft meistens über die Sprache und die ist ein Schlüssel für Unterrichtsqualität. Und ja, über die Sprache denken wir sozusagen. Und um das möglich zu machen, müssen wir ja, das aufbauen. Anders funktioniert es nicht.
Wie sieht dann das typische Verhalten von einem Schüler oder einer Schülerin aus, bei dem die Fachsprache fehlt? Also die nicht diese Gesprächskompetenz haben.
Naja, sie können meistens Aufgaben lösen, sie verstehen die Inhalte, sie beteiligen sich eigentlich dann aber nicht zum Beispiel. Es ist typisch bei Kindern, die gute Noten schreiben, sich aber nie melden zum Beispiel. Und da würde ich behaupten, viele Kollegen haben diese Kinder, die eigentlich sich jederzeit melden könnten, weil sie das offensichtlich irgendwie verstanden haben, sie sich aber nicht melden. Und die Antwort, wenn man sie fragt, warum sie sich nicht melden, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen kann. Und dann muss man an der Stelle sagen, dann haben wir kein Fachproblem, sondern ein Sprachproblem. Spätestens da zeigt sich, die Kinder können es nicht versprachlichen.
Was sind die Folgen für die Kinder, wenn die Sachen nicht richtig versprachlichen können?
Naja, oft bleibt dann das Wissen implizit. Die Kinder wirken schwächer, als sie dann tatsächlich sind. Die Beteiligung sinkt und die Selbstkompetenz leidet. Das heißt, die Kinder haben die ganze Zeit das Gefühl, sie können es halt trotzdem nicht. Obwohl sie es auf dem Papier vielleicht gebracht haben, trauen sie sich nicht, sich zu melden und können es nicht irgendwie versprachlichen.
Fallen aber nicht auf, eigentlich negativ.
Nö, sie stören nicht, sie arbeiten mit, sie bringen eigentlich gute Leistung. Sie entwickeln sich aber langsamer dann.
Weil sie nicht die Dinge richtig versprachlichen können, dadurch die Denkprozesse nicht haben.
Genau, denen fehlt es an Sprache. Sprachkompetenz ist enorm wichtig. Und das wird an den Grundschulen und an der Oberschule, weiß ich nicht, es wird einfach vernachlässigt. Es ist eine Sache, wenn man irgendwie die Unterrichtsbesuche irgendwie beobachtet, wird die Sprache einfach ganz oft vernachlässigt. Und es wird zu wenig gesprochen, der Redeanteil der Lehrkräfte ist einfach viel zu hoch. Die Kinder werden nicht verbessert, wenn sie gesprochen haben. Das heißt, man versucht nicht, die Sprache irgendwie noch fundierter, irgendwie noch fachlicher ja, zu bilden, sondern man bleibt auf einem Niveau, was viel zu gering ist, um die Sprachkompetenz der Kinder langfristig stabil und abrufbar zu stabilisieren.
Okay, aber was könnte man jetzt konkret ändern, damit das besser wird? Lass uns ein bisschen praxisnah werden.
Naja, also zuerst Sprache sichtbar machen. Also nicht nur die Inhalte vermitteln, sondern auch, wie spreche ich darüber zum Beispiel. Also sprachliche Strukturen anbieten, Satzstarter an der Tafel oder überhaupt im Raum haben. Nicht nur fragen, warum, sondern einfach wirklich unterstützen, Sätze zu bilden. Ich denke das, weil der Unterschied ist, das bedeutet das, das Ergebnis ist, weil und so weiter und so fort. Es ist kein Vereinfachen, das ist wirklich die Unterstützung beim Denken. Die Kinder müssen ihre Gedanken strukturieren und die Sprache ist dafür erforderlich.
Wie forderst du das ein von den Kindern bei dir? Also angenommen, du stellst eine Frage, ein Kind sagt, das ist mehr, würdest du es dann verbessern? Würdest du dann jemand anderen dran nehmen?
Genau, ich frage meistens irgendwie, wer könnte das mit anderen Worten nochmal zusammenfassen? Und wir steigern uns sozusagen, bis wir den perfekten Satz haben, also den fachlich korrekten Satz vor allem haben. Und wenn der von den Kindern nicht kommt, dann wiederhole ich quasi die Inhalte der Kinder fachlich korrekt formuliert. Aber
also übersetzt du das dann nochmal in Bildungssprache?
Genau.
Und wie trainierst du das dann? Also wenn du jetzt im Plenum bist und Fragen stellst, du hattest ja berichtet, dass du eigentlich Erklärung und Einführung relativ kurz hältst. Das heißt, in der Zeit wäre ja auch der Gesprächsanteil relativ gering von den Kindern, weil wenn du halt nur eine 5 Minuten Einführung machst, gibt es halt auch nur begrenzte Zeit für die Kinder. Wie versuchst du dann, dass die Kinder mehr diese Sprache auch nutzen?
Wir verbringen viel Zeit mit Gesprächen tatsächlich. Also die Tatsache, dass wir diese TÜ tagtäglich korrigieren und die Themen tagtäglich variieren, sind wir gezwungen, uns fachlich zu unterhalten, und zwar zu bunt gemischten Themen tagtäglich. Dadurch haben wir viele Strukturen, Satzstrukturen uns aufgebaut, sodass die Kinder sich zunehmend wirklich in ganzen Sätzen, in fachlich korrekten Sätzen unterhalten können und auch meine Fragen quasi beantworten können. Wir führen ganz viel Partnergespräche, wir korrigieren ganz oft mit einem Partner, sodass wir nicht nur Ergebnisse korrigieren, sondern wirklich abgleichen und diskutieren, wenn es nicht funktioniert. Also wenn zwei Kinder unterschiedliche Ergebnisse haben, müssen sie ins Gespräch gehen. Ich habe sie mittlerweile so weit, dass sie nicht nur das Ergebnis des anderen Partners quasi akzeptieren, sondern dass sie das wirklich nochmal entweder nachprüfen müssen, nachrechnen, nochmal nachschlagen müssen, also argumentieren, weshalb, warum sie das so gemacht haben, so dass die Sprache an der Stelle hier wichtig ist im Unterricht, also einen präsenten Platz einfach hat. Genau, also die Fachsprache wird dann gezielt aufgebaut, sie wird nicht vorausgesetzt, sie wird wirklich, die Begriffe werden eingeführt, wir klären, wir nutzen sie wirklich aktiv und die hängen bei uns eine ganze Weile, sodass wir wirklich immer wieder darauf zurückgreifen können.
Aber ich würde die Fachsprache oder die Bildungssprache nochmal gern ein bisschen aufdröseln. Also wir haben ja einmal gesagt, Fachsprache oder Bildungssprache sind einmal diese Fachbegriffe. Also in Deutsch wären es Nomen, Verben. Aber du hast ja auch diese Bildungssprache benannt als zum Beispiel diese Begründungskette, ich denke das, weil, und dann begründet man das. Wie trainierst du das?
Mein Lieblingssatz ist, wie bist du darauf gekommen? Abgesehen davon, dass W-Fragen eigentlich im Unterricht tabu sind, aber tatsächlich, wie bist du darauf gekommen? Begründe deine Entscheidung, begründe dein Ergebnis. Und dann begründen die Kinder und es ist auch hochinteressant zu wissen, wie sie darauf gekommen sind. Also vor allem in Mathematik ist es ja so, es gibt viele Wege zum Ergebnis, es gibt viele Strategien irgendwie, die zum Ergebnis führen können. Und dann ist es doch ziemlich cool zu wissen und auch für die anderen andere Wege zu erfahren. Für mich zu wissen, okay, das Kind ist so darauf gekommen, zu wissen, okay, an der Stelle kann es vielleicht Probleme noch geben, dass es vielleicht in dem Fall hat es vielleicht funktioniert mit dem Ergebnis, aber theoretisch könnte es Probleme geben. Also es ist enorm wichtig, nicht nur die Ergebnisse im Unterricht durchsagen zu lassen, sondern die Wege müssen besprochen werden. Wie sind wir darauf gekommen?
Okay, wie sieht es dann bei dir im Unterricht aus? Angenommen, ihr habt die Aufgabe 17 plus 9. Jetzt nennt das Kind das Ergebnis 26. Wie müsste das begründen, wenn du fragst, wie bist du darauf gekommen?
Na, begründen würde es nicht in dem Sinne, jetzt wäre es erläutern zum Beispiel. Also würde ich fragen, erläutere doch mal deinen Rechenweg. Das eine Kind würde sagen, naja, ich habe 17 plus 10 gerechnet und dann minus 1, das ist ein Weg. Das andere Kind würde sagen, ich habe 17 plus 3 plus 6 gerechnet, das ist auch ein Weg. Also jeder ist zum Ergebnis gekommen mit unterschiedlichen Wegen. Und mir geht es darum, dass den Kindern klar wird, dass es mehrere Strategien gibt und die müssen versprachlich werden. Zum Beispiel diese Woche hatten wir auch eine TÜ zum Thema, also eine Aufgabe in der TÜ war Wortarten bestimmen. Wir korrigieren im Plenum, die Kinder gehen zur Tafel und markieren zum Beispiel die Nomen. So, und dann sitze ich da mitten im Raum und ich frage, ich setze mich hin. Dann frage ich, ja, wie bist du darauf gekommen, dass das ein Nomen ist? Und dann antwortet das Kind, ich habe die Proben gemacht. Anschließend sage ich, okay, erläutere doch mal deine Proben, um sicher zu sein, dass das ein Nomen ist. Und dann wird das Kind sagen, naja, ich kann es sehen, riechen, schmecken und so weiter und so fort. Dann sage ich, okay, das reicht ja noch nicht, wer hat eine weitere Probe im Angebot sozusagen. Dann wird das nächste Kind sagen, ich kann einen Artikel vorsetzen. Im Atemzug frage ich, welche Artikel kennen wir? Damit wir das auch nochmal durchgekaut haben. Dann wird nochmal gesagt, okay, reicht noch nicht, wir wollen ganz sicher sein, was kommt noch? Und dann kommt die Einzahl und die Mehrzahl, dann frage ich, welche Fachbegriffe haben wir dazu kennengelernt? Dann kommt nochmal Singular und Plural zum Vorschein und wir erweitern unser Wortschatz tagtäglich, wiederholen diese Wörter, diese Satzstrukturen, um einfach, dass dieser Wortschatz immer griffbereit ist. Es ist immer abrufbar. Ich sage den Kindern, es ist wie bei mir zu Hause in der Schublade. Ich habe mehrere Kommoden. Dazu zeige ich auch Bilder von meinen Kommoden.
Ich hoffe nicht von meinen.
Nee, deine nicht, nur meine. Und tatsächlich ist es alles in Schubladen, es ist alles in Kästchen und es ist alles nach Kategorien sortiert. Also ich habe eine Kiste für weißer Schatz. Spätestens da denken die Leute, ich habe einen kleinen. Aber gut. Ich habe welche für lange T-Shirt, kurzarmige T-Shirt, langarmige T-Shirt, schwarze T-Shirts. Also ich habe eine Kiste für Hosen, eine für Röcke und so. Und es ist alles sortiert. Das heißt, ich kann immer, wenn ich weiß, okay, ich brauche ein T-Shirt, ich mache Schublade A auf und ich nehme mir ein T-Shirt. Wenn ich ein Rock nehme ich die dritte Schublade und es ist bei Grammatik genauso, sage ich den Kindern. Und ich sage so, wir haben eine kommode Wortart, die ist da. Und jetzt schnappen wir uns die Schublade Nomen. Welche Kisten finden wir vor? Und dann graben wir immer weiter tiefer. Dann haben wir eine Kiste mit Singular und Plural und wir gucken, was ist dann in Singular und Plural noch weiter drin. Dann gibt es irgendwie die Artikel, die wechseln, dann gibt es die Endungen von den Wörtern, die sich ändern und so weiter. Und wir gehen immer tiefer rein, bis wir das immer, auf immer und ewig im Kopf haben, strukturiert. Das sind die Strukturen, die wir brauchen. Ich sage nicht in Form von Kommoden, aber da sind so, dass die Kinder verstehen, dass das alles aufeinander baut, ineinander greift. Und es muss so oft und angewendet werden, bis es wirklich nicht mehr vergessen werden kann. Ansonsten haben wir als Lehrkraft immer wieder diese Momente, wo die Kinder einen angucken und sagen, also das kenne ich noch gar nicht. Das hatte ich am Anfang des zweiten Halbjahres, ging es um Satzglieder. Und die haben mich angeguckt, als würde ich gerade irgendwie landen. Tatsächlich, Satzglieder hatten sie scheinbar noch nie gehört. Und das kann ja gar nicht sein. Dementsprechend heißt es nur, dieser Wortschatz war noch nicht lang genug in Benutzung, um sich ja festzusetzen oder festsetzen zu können.
Wie machst du das? Wir hatten ja schon mal gesprochen über das Spiralcurriculum und dass sich Dinge drehen. Ich denke, es gibt bestimmte Bildungssprache, die eigentlich bei jedem Thema drankommt. Also wenn wir jetzt an Begründung zum Beispiel denken. Ich denke, das ist größer, weil diese Gedankenketten oder diese Begründungsketten, die werden sich ja nicht großartig ändern. Aber wie machst du das, dass sich diese anderen Begriffe im Kopf festsetzen? Ist es dann auch über die TÜ? Also dass du eigentlich genauso wie die Mathematik oder diese mathematischen Strukturen, die du schulst du dadurch auch gleichzeitig die Sprache mit, indem ihr das immer im Plenum besprecht?
Ja, also definitiv. Ich glaube, die TÜ ist die größte Hilfe, die beste Hilfe, die beste Idee, die ich je, glaube ich, für meinen Unterricht tatsächlich hatte. Melden auch viele Eltern zurück, sei es in Deutsch und in Mathe, melden die Kinder auch. Die sind einfach deutlich schneller. Es bleibt hängen. Auch irgendwie, also ich wechsle immer wieder die Aufgaben oder die Aufgabenstellung. Momentan, wir haben Satzglieder zum Beispiel abgeschlossen, aber die sind immer wieder Teil der TÜ. Das heißt, die gehen nicht, die werden nicht vergessen, die geraten nicht in Vergessenheit. Oder ich baue Themen ein wie Wortfelder und Wortfamilien. Das sind so Sachen, das verwechseln eigentlich die Kinder ansonsten. Und dann kommt es plötzlich in die Orientierungsarbeit und dann schauen die Kinder an und sagen, was war denn ein Wortfeld? Ja, das Problem habe ich nicht. Weil die Kinder wissen, okay, das hatten wir in der TÜ, ich weiß es. So, das heißt, es ist immer wieder da und wir besprechen die Unterschiede, wir besprechen bei Wortfamilien, warum sind die Wortfamilien überhaupt wichtig. Also das ist ja nicht nur eine Aufgabe von vielen, die sich Frau Dieter da schön einfallen lassen hat, sondern dass es darum geht, dass es für die Rechtschreibung relevant ist, dass es halt wichtig ist. Dann kann ich darauf zurückgreifen. Wenn ich weiß, dieses Wort kommt aus dieser Wortfamilie, dann weiß ich irgendwie, wie ich es zu schreiben habe. Diese Zusammenhänge müssen versprachlich werden. Wir können nicht erwarten, dass die Kinder die kognitive Leistung aufbringen, diese Zusammenhänge zu verknüpfen. Das funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir darüber reden. Es muss den Kindern klar gemacht werden. Wir müssen es benutzen. Wir müssen es versprachlichen. Und wir müssen es bis zum Erbrechen durchbesprechen und erläutern lassen, bis es sitzt.
Wenn du Sprache oder Bildungssprache einforderst, forderst du dann auch konkret bessere Denkprozesse von den Kindern? Geht das einher?
Ich würde sagen, nicht bessere Denkprozesse, aber tiefere Denkprozesse. Die Kinder denken tiefer. Die gehen mehr in die Tiefe rein. Weil es nicht mehr darum geht zu sagen, das ist mein Ergebnis, wenn überhaupt in einem ganzen Satz, sondern meistens in Mathe habe ich Unterrichtsstunden gesehen, da schmeißen die Kinder mit einer Zahl um sich und das war's, das ist ihre Antwort. Das ist die Sprachbildung, die sie an dem Tag irgendwie vollbracht haben im Matheunterricht, das ist viel zu wenig.
Indem sie einmal dann sagen, 4.
4. Das ist die Sprache, die sie an dem Tag im Unterricht irgendwie in Mathe gebraucht haben, das ist viel zu wenig. Und wenn man bedenkt, dass wir dieses Jahr einen neuen politischen Schwerpunkt bekommen haben in Brandenburg und da ist Sprachbildung in Deutsch und Mathematik irgendwie, das sind unsere Schwerpunkte, die müssen wir ausbauen. Sprache ist halt nicht nur im Deutschunterricht, es ist in allen Fächern relevant und es ist aber vor allem für alle Fächer relevant und für den Lernerfolg in allen Fächern relevant und deswegen kann es nicht nur an Deutsch hängen bleiben und da dürfen die Lehrkräfte für Deutsch irgendwie das Ganze ausbaden und für alle irgendwie aufbauen, sondern da sind alle gefragt.
Also kann es auch tatsächlich sein, dass die Kinder eigentlich viel mehr verstehen, als sie im Unterricht mitteilen, weil dieses Sprachdefizit auch einfach da ist.
Genau. Und dann passiert was Gefährliches, nämlich wir unterschätzen sie, weil uns diese gemeinsame Sprache fehlt.
Dadurch unterfordern wir sie, ihnen wird langweilig.
Und dann
sinkt die intrinsische Motivation.
Genau, zum Beispiel. Also Sprache ist einfach nicht das Ergebnis von Lernen, sondern die Sprache, muss man verstehen, die Sprache ist die Voraussetzung fürs Lernen. Die ist das A und O. Ohne ist es nicht möglich. Es ist nicht möglich, Gedanken zu strukturieren. Es ist nicht möglich, Wissen zu strukturieren. Wir müssen über diese Alltagssprache hinaus die Kinder begleiten. Und das kann nur im Unterricht denn stattfinden. Bildungssprache ist die Sprache, die wir im Unterricht ja, beibringen müssen. Und die ist kein Nebenprodukt des Unterrichts. Das ist einfach wichtig. Und an der Stelle möchte ich, dass alle Kollegen, die uns heute hören, einfach wirklich diese Frage stellen, sich diese Frage stellen, geben wir den Kindern wirklich genug Gelegenheit im Unterricht, ihre Gedanken überhaupt in Worte zusammenzufassen oder überhaupt in Worte zu fassen. Und das, wie gesagt, wie ich es schon in den vorherigen Folgen gesagt habe, wirklich auch die Zeit dafür geben, nach einer Frage kurz nachzudenken. Und da lohnt es sich wirklich als Lehrkraft bis 5 zu zählen im Kopf, damit die Kinder wirklich nicht diesen Stress haben, sofort antworten zu müssen, sondern dass sie sich wirklich die Zeit nehmen, Gedanken zusammenzufassen, Wörter suchen, die wir dafür brauchen, Satz strukturieren, Satz aussprechen. Strahlen Sie irgendwie Zuversicht aus, zeigen Sie sich ruhig, sagen Sie auch den Kindern, die haben die Zeit, die sollen sich die Zeit nehmen, appellieren Sie an die Klasse, dass sie geduldig sein muss, weil wir wirklich etwas Großes jetzt erwarten und dass es halt wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt. Und sie werden merken, wenn sie das innerhalb der Klasse wirklich einfordern, immer wieder thematisieren, dass diese 5 Sekunden enorm wichtig sind, dann werden sie keine Probleme mehr haben. Ich würde behaupten, meine Klasse und würde mittlerweile sogar 10 Sekunden aushalten. Weil wir das können, weil diese Begründung, diese Strukturierung, das braucht Zeit, ehe das im Kopf schon formuliert ist, irgendwie, dass man weiß, was man sagen möchte. Nochmal vielleicht gedanklich nachprüfen, ist das die richtige Antwort? Wie kann ich diese Antwort formulieren? Welche Fachbegriffe kenne ich, die Frau Deta zufriedenstellen könnten? Und so weiter und so fort. Und das braucht Zeit. Plus Stress, weil wir es jetzt mündlich machen müssen. Und das braucht Zeit. Mindestens 5 Sekunden sollten die Kinder haben, um auf eine Frage antworten zu können. Das wäre mein Appell. Jede Lehrkraft, die hier zuhört, überlegt sich, gebe ich den Kindern diese 5 Sekunden, ja oder nein? Und wie oft gebe ich den Kindern die Gelegenheit, ihre Gedanken tatsächlich zu Wort, zu fassen, in Worte zu fassen. Das ist, glaube ich, das Hauptanliegen. Und nochmal, Sprache ist kein Nebenprodukt von Unterricht. Es ist die Voraussetzung für Unterricht. Wir brauchen im Unterricht eine gemeinsame Sprache. Es ist wie Englisch, es ist wie Französisch. Wir lernen diese Wörter, wir benutzen diese Wörter. Man sagt, eine Sprache kann man nur wirklich gut sprechen, wenn man sie anwendet, wenn man also diese Länder besucht. Und im Unterricht ist es genauso. Diese Sprache möchte angewandt werden, damit wir sie beherrschen. Es ist jedes Mal im Matheunterricht, als ob wir Matheland besuchen würden, um einfach diese Wörter irgendwie zu lernen. Und dann werden wir es schaffen, prozessbezogene Kompetenz bei den Kindern aufzubauen, wie es im Rahmenlehrplan gefordert wird. Und damit schließe ich das Thema, was mir besonders wichtig ist.
Also achtet auf die Sprache, lasst den Kindern die Zeit zu sprechen, zu denken. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns gerne auf den Podcast-Plattformen und teilt uns gerne mit euren Kolleginnen und Kollegen.